Übernahme als Chance. Der Podcast von und mit Judith Geiß. Sie und Ihr Unternehmen sind von einer Übernahme betroffen? Dann sind Sie hier genau richtig. Judith Geiß, die Expertin für US-amerikanische Übernahmen im deutschsprachigen Raum, teilt mit Ihnen wertvolle Tipps und Tricks und zeigt Ihnen, wie Sie diese Veränderung für sich und Ihr Unternehmen nutzen können. Ganz nach dem Motto, take the chance.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode des Übernahme als Chance Podcasts. Schon seit längerem überlege ich, wie schön es doch wäre, wenn ich jemand finden würde, der in den Podcast kommt und einfach mal selbst berichtet, wie für ihn die Übernahme war. Nur leider war es mir bisher nicht vergönnt, dieses Thema auch umsetzen zu können, denn schlicht und ergreifend viele Betroffene, denen es gerade aktuell passiert oder vor kurzem passiert ist, sind aus vielerlei Gründen nicht offen dafür, im Podcast etwas aus dem Nähkästchen dazu zu plaudern. Aber ich sage ja immer, Netzwerk ist wichtig und da kam mir Martin Sänger über den Weg, der mich aktuell unterstützt, etwas mehr noch in Sachen Vertrieb zu machen. Und er erzählte mir dann, dass seine Frau, die liebe Daniela Sänger, genau diese Erfahrung hat und mit der tauscht er sich öfters darüber aus, was wir so auch besprechen. Und für diejenigen, die mich kennen, die wissen das, ich dachte dann, okay, ich frage einfach mal nach und lange Rede, kurzer Sinn, ich darf heute Daniela Sänger begrüßen. Liebe Daniela, schön, dass du dir die Zeit nimmst und heute mein Gast bist.
Liebe Judith, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben ja irgendwie vor 2 Tagen entschieden, dass du quasi in den Podcast kommst. Also vielen lieben Dank auch für die Spontanität, weil ich dachte, nach der Vorrede vielleicht für dich auch noch klarer, ist es so, wenn, dann muss ich die Gelegenheit beim Shop verpacken. Also vielen Dank da für die Spontanität. Aber vielleicht möchten die Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht auch erstmal erfahren, wer ist die Daniela? Wie war das damals für sie? Also vielleicht magst du so ein bisschen Einstieg geben. Wer bist du? Und ja, wie wirkt jetzt die Übernahme noch nach? Weil es ist ja bei dir jetzt schon einige Jahre her. Vielleicht kannst du da kurz unsere Hörer abholen.
Ja, das ist richtig. Genau, es ist schon einige Jahre her, denn ich bin jetzt bereits seit 7 Jahren von dieser Firma weg. Es ist auch, ich hole ein kleines bisschen weiter aus, um ja so ein bisschen mehr zu charakterisieren, wie ich so drauf bin. Und zwar habe ich ja Krankenschwester gelernt, habe nicht besonders lange in diesem Beruf gearbeitet, weil mir eben einfach der Schichtdienst körperlich gar nicht gut bekommen ist. Außerdem war ich damals noch jung und wild und habe gesagt, das kann es jetzt ja noch nicht gewesen sein. Schaust du mal, was du noch alles so erleben kannst. Und so habe ich mich also damals beworben bei verschiedenen Firmen, ja, im Münchner Raum, also alles so technikorientiert, teilweise sogar auch bei den Medien. Aber letzten Endes bin ich dann gelandet bei einer Firma namens EBV Elektronik, die damals noch zur Faeber Electronics gehörte. Und diese Firma ist also ein Distributionsunternehmen für elektronische Bauteile jeglicher Art. Und war damals eigentlich schon auf dem Arbeitsmarkt was Besonderes, weil es einfach sehr familiär und freundschaftlich zuging, obwohl es damals auch schon 1000 Mitarbeiter hatte. Das Management war sehr darauf bedacht, eben alle Mitarbeiter mitzunehmen als Ratgeber auch und als Partner. Und außerdem war es ein Unternehmen, was international arbeitete. Und das hat mich sehr gefreut, weil in der Schule habe ich also 2 Fremdsprachen gehabt und wenigstens eine davon konnte ich dann da einsetzen und das hat mir also sehr gut gefallen. Ja, genau. Und so bin ich also da in diese Firma gekommen, habe zunächst mal angefangen als Sachbearbeiterin im Einkaufsbereich. Und nachdem ich eben, wie vorhin schon gesagt, mir dann immer denke, ach gut, das kriege ich jetzt hin, wo ist das Nächste? Habe ich also auch im Laufe der 20 Jahre, die ich dort tatsächlich beschäftigt war, die unterschiedlichsten Aufgaben gehabt und damit auch immer ziemlich Freude gehabt. Ja, und dann kam relativ kurz nach meinem Einstieg, 97 habe ich angefangen, im Jahr 99 hat dieses Unternehmen dann die 1 Milliarde Umsatz gefeiert. Da ist dann die gesamte Firma, nur um das auch nochmal zu charakterisieren, die gesamte Firma nach Sardinien geflogen worden, um zu feiern für ein paar Tage. Also die haben immer alle Mitarbeiter mitgenommen, weil sie immer wussten, alle Mitarbeiter sind wichtig, nicht nur die Verkäufer. Und dort wurde dann bekannt gegeben, dass also tatsächlich die Faeber Electronics das Unternehmen verkaufen wird an einen amerikanischen Konzern. Avnet Incorporated heißen die. Und eben einfach, weil die Faeber aus dem Elektronikbereich raus wollte. Das ist nicht deren Kerngeschäft gewesen. Und Avnet ist eben klassisch in dem Elektronikbereich unterwegs. Und das war also die Entscheidung zu sagen, die Firma wird verkauft.
Das war natürlich erstmal, man denkt, man feiert und dann gibt es diese Info dazu. Wie war das so für dich und deine Kollegen?
Ja, das war interessant, weil es war wirklich ein bisschen so die Stimmung, uns kann niemand was. Ja? Also damals bei dieser 1 Milliarde noch D-Mark Umsatz. Das war so grandios, dass wir da, das war das erste Mal, dass die Firma dann auch diese Reise gemacht hat und dass wir da alle mit dürfen. Und es war so ein bisschen, ja, es war einfach eine Stimmung von uns gehört die Welt. Ja? Mhm. Und es gab die Gerüchte auch schon vorher. Also man hat da vorher natürlich schon geredet und in der Betriebskantine hat sich natürlich sowas auch durchaus verbreitet. Und in dem Sinne war es dann eigentlich, ja, es war ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits haben wir gesagt, gut, dass die Katze jetzt aus dem Sack ist, weil die Unsicherheit, was dann draus wird, wir haben dann natürlich zu dieser Bekanntgabe haben wir auch noch mehrere Informationen bekommen. Das war dann schon gut, ne? Dass man also nicht so blind in der Gegend rumsteuert und Angst hat, oh Gott, und was wird das denn und was soll das und überhaupt. Man muss dazu sagen, die Firma wurde schon mehrfach verkauft. Also auch die Feber hat ja diese Firma gekauft. Es waren aber immer reine Finanzierungsmaßnahmen. Und das war jetzt eben den Mitarbeitern nicht ganz klar, was diese Maßnahme war. Und ja, wir wurden eben, wie gesagt, dann von den Geschäftsführern da informiert und die haben uns eben da auch wissen lassen, dass sie immer noch in Verhandlungen sind. Also besteht der Plan, verkauft zu werden. Sie sind aber in Verhandlungen, weil sie eben auf alle Fälle sicherstellen wollen, dass diese Firma EBV Elektronik eigenständig bleibt, weil eben das Konzept ein sehr gutes ist, was sogar auch die Amerikaner so noch nicht kannten. Und eben sehr zu schätzen wussten, dass dieses Unternehmen sehr erfolgreich ist. Und sie deswegen auch gesagt haben, gut, wir sind jetzt mal grundsätzlich bereit, drüber nachzudenken, euch so weiterfahren zu lassen, wie ihr das tut, weil ihr seid ja schließlich erfolgreich und vielleicht können wir ja von euch lernen. Im Jahr 2001 fand dann zum einen ein Umzug statt von den Räumlichkeiten und das war also im Jahr zu Ende 2000, Anfang 2001 haben wohl so diese ganzen vertraglichen Unterzeichnungen und sowas stattgefunden. Das hat sich auch ein bisschen gezogen. Aber interessanterweise fiel das mit dieser räumlichen Veränderung zusammen, was eigentlich gar nicht so geplant war, sondern wirklich tatsächlich, wir haben einfach andere Räume gebraucht. Aber das hat dann natürlich schon so ein bisschen eine Signalwirkung. Ne? Das sitzt in anderen Büros, die sind alle ganz wunderschön eingerichtet worden für uns. Wurde mit Willkommensblümchen und so weiter ganz, ganz toll gemacht. Aber es war einem dann halt auch bewusst, okay, jetzt gibt es da irgendwie die Amis.
Lass mich noch mal kurz nach Sardinien zurück, zwischen Sardinien und dem Tag, wo die Willkommensblümchen da waren. Da war ja einige Zeit dazwischen. Ja. Wie war das für euch? Hat euch das beschäftigt oder habt ihr das auf die Seite gelegt?
Das hat uns beschäftigt, aber nicht sehr. Also Okay. Wir haben ab und zu mal drüber gesprochen. Wie das denn jetzt wohl ist und ob man da schon was weiß. Wir haben auch immer sehr großes Vertrauen gehabt in unsere Geschäftsführung, weil die sehr gut kommuniziert haben bei solchen Geschichten.
Okay.
Also die haben uns nie lange irgendwie im Dunkeln gelassen. Andererseits waren wir auch einfach wirklich beschäftigt. Also wir hatten wirklich viel zu tun. Das waren sehr, sehr geschäftige Jahre. Von dem her hat es uns nicht übermäßig belastet. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht so viel Kontakt mit der Salesforce gehabt. Das kann sein, dass die das vielleicht ein bisschen stärker belastet hat, weil die hatten wirklich immense Freiheiten. Also unsere Verkäufer, die damals eben schon gearbeitet haben bei uns, die hatten wirklich eigentlich durchgängig das Gefühl, nicht ich arbeite für diese Firma, sondern das ist meine Firma.
Das ist schön zu hören, dass es das auch noch gibt. Ja.
Ja, und das betrifft einen dann natürlich nochmal anders, wenn man sieht, okay, ich fühle mich zwar, als wäre es meine Firma, aber jemand kann jetzt beschließen, dass diese Firma verkauft wird. Mhm. Hat natürlich einen anderen Einfluss, als wenn man da im Backoffice sitzt und einfach seine Sachen abarbeitet, sage ich jetzt mal.
Ja.
Aber die Stimmung war gut. Also es hat uns nicht wirklich belastet. Wir waren so selbstbewusst tatsächlich. Wir wussten, dass wir die Nummer 1 im europäischen Markt waren und haben daher auch schon mitgekriegt, parallel zu unserer Akquise wurden also auch andere vergleichbare Unternehmen schon angenagt, sag ich mal, also angebaggert sozusagen. Und das hat uns alles nicht so furchtbar viel Sorge gemacht, weil wir wirklich gesagt haben, unsere Geschäftsführung sagt, sie sorgen dafür, dass wir bleiben. und den meisten ging es gut damit.
Okay.
Würde ich sagen, ja.
Dann gehen wir mal zu den Willkommensblümchen zurück oder in deiner Zeit, in deiner Zeitleiste nach vorne. Da saß ihr nun in eurem neuen Büro, die Willkommensblümchen waren da und dann war nochmal ein anderes Willkommen, nämlich Willkommen von dem neuen Eigentümer damit verbunden.
Richtig.
Was ist dann mit euch so passiert aus deiner Erinnerung und aus deiner Erfahrung damals?
Ja, also ich muss vielleicht an der Stelle auch dazu sagen, dass ich ein grundsätzlich, manche würden vielleicht sagen naiv, aber ein sehr positiv gutgläubiger Mensch bin. Und wenn die Leute, denen ich mein Vertrauen schenke, sagen, wir sorgen dafür, dass in dem Fall wir die EBV bleiben, dann glaube ich das denen. Und ich habe denen auch so weit zugetraut, dass sie dafür auch kämpfen. Von meiner Wahrnehmung her habe ich das Gefühl gehabt, dass es meinen Kollegen ähnlich ging, also meinem direkten Umfeld. Es war insofern ein bisschen merkwürdig, weil in Anführungszeichen die Amerikaner ganz lange gar nicht in Erscheinung getreten sind. Also wir haben zwar ein Video bekommen vom CEO, der uns empfangen, also willkommen geheißen hat und auch betont hat, dass wir also ein tolles Speedboat wurden wir dann damals genannt. Also die haben dann sozusagen diese ganzen akquirierten Firmen, die eigenständig arbeiten, haben sie genannt Speedboat, dass wir da also weiter unter Power fahren und unser Bestes geben und unterstützt werden. Dass sie sich freuen, dass wir bei der Avnet Family dabei sind und solche Geschichten. Das konnten wir damals gar nicht einschätzen, weil wir kannten nur direkte Kommunikation. Ja? Also wenn der Chef was zu sagen hatte, dann ging es in die
Kantine. Haben wir ins Büro?
Ja, oder in die Kantine hat sie alle zusammengerufen, hat gesagt, Leute, das habe ich euch zu sagen. Und dann kam da so ein Video von einem CEO. Das wussten wir damals auch noch gar nicht, was das denn überhaupt ist, weil der Chef war halt einfach der Chef. Ja, das war ein bisschen strange. Und dann war es aber halt der Vorteil, es war weit weg. Amerika war weit weg und operativ haben wir so gut wie nichts gemerkt. Das Einzige, was tatsächlich Schritt für Schritt, also noch gar nicht in den ersten 2-3 Jahren, sondern dann eigentlich erst so etwas später durchkam, war eben einfach, also passt auf, Quartalsabrechnung ist jetzt nicht mehr am 31. Mai, sondern halt immer nach 13 Wochen. So. Genauso wie natürlich mit dem Jahresabschluss. Was dann auch ein bisschen spürbar wurde, wurden einfach so Geschichten, dass man halt doch etwas genauer hingeguckt hat. Die EBV Elektronik war erfolgsverwöhnt, hatte auch sehr gute Margen. Wenn jetzt dann da mal halt eine Rechnung um ein paar Euro höher war als ursprünglich gedacht, ja, dann hat man das im System halt abgeändert und fertig. Ja. Wenn unterm Strich der Gesamtbetrag um einen Cent hin oder her sich halt aufgrund von Kommastellen verändert hatte, dann war das halt so. Da hat man einen Haken drunter gemacht und die Sache war erledigt. Und ja, man merkte dann, man lernte die Buchhaltungskolleginnen deutlich besser kennen. Die kamen häufiger und haben gesagt, pass mal auf. Erstens, ich brauche jetzt mal die Rechnungen, von denen ihr noch keine Ware habt. Dann brauche ich den Wert der Ware, die ihr schon habt, aber noch keine Rechnung dazu und so weiter. Ne? Und hier hast du eine Gutschrift. Die geht hier auf 7 Cent und gut geschrieben haben wir aber eigentlich 8. So geht das nicht. Also das heißt, wir haben erstmal überhaupt wirklich gelernt, was ist denn ein Monatsabschluss? War uns vorher natürlich schon bekannt, aber das hat die Buchhaltung halt so hingewurschtelt. Und nun haben die halt einfach von uns die Dokumente entsprechend vorbereitet gebraucht, mit unseren Handzeichen drunter und so weiter. Also das war tatsächlich das Erste, was wir gemerkt haben. Was dann auch bald kam, ich kann es jetzt nicht mehr genau benennen, ein paar Jahre später, muss man dazu sagen, dass wir komplett alle Mitarbeiter erfolgsabhängig bezahlt wurden. Also sprich, gemessen am Gewinn haben wir jeden Monat eine Bonusausschüttung bekommen. Alle. Selbstverständlich der Sales in der Höhe, ja, es war wirklich toll, der Sales in der höheren Prozentzahl als jetzt ein Buchhaltungsmitarbeiter oder Einkaufsmitarbeiter. Aber jeder hat gemerkt, wie es gerade läuft am Gehalt. Und das war den Amis ganz suspekt. Das haben die also überhaupt gar nicht gut gefunden, wollten das also auch am liebsten sofort unterbinden. Und da musste also unsere Geschäftsführung sehr kämpfen, dass sie gesagt haben, nee, das geht nicht, weil ein Teil des Erfolgs ist eben darin begründet, dass jeder Mitarbeiter daran teilhat und deswegen auch sein Bestes gibt.
Ja, aber es ist schon ein einzigartiges Modell. Also habe ich so auch noch nicht gehört. Also aber ich finde es gut. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Reaktion aus USA nennen wir es mal, da dann semi-begeistert waren. Ja.
Ja, also die haben tatsächlich ein Weilchen gebraucht, bis sie überhaupt reagiert haben, weil sie es vielleicht gar nicht glauben konnten, hatte ich den Eindruck. Aha. Bis wir dann also immer wieder gesagt haben, nee, also ist so und bewährt sich. Und auch hier hat unsere Geschäftsführung transparent kommuniziert. Aha. Also natürlich nicht von der ersten Minute, das ist nicht zielführend, aber sobald es also so war, dass sich Gerüchte hätten bilden können, haben sie also offen gesagt, ja, ist richtig, wir sind da in den Gesprächen, die wollen das verändern und wir arbeiten also daran, dass da nichts passiert. Passiert ist dann einfach das Folgende, dass man sich darauf geeinigt hat, dass der Prozentsatz für das Backoffice stabil bleibt, also zum einen sich nicht über die Monate verändert und zum anderen auch für jede Abteilung gleich ist. Aha. Und natürlich etwas weniger war als das, was die Sales-Leute bekamen. Damit konnten wir aber alle leben, weil wir haben schon auch alle gewusst, was die Verkäufer da draußen leisten. Von dem her.
Wobei, sie hätten was auch immer leisten können, aber wenn ihr nicht alle da gewesen wärt, und das war ja eure Philosophie, ne? Diese ganz Unternehmensphilosophie, genau. Die gesagt hat, okay, wir sind unterm Strich alle gleich. Vielleicht ist der Prozentsatz unterschiedlich, aber das ist ja auch ein großer Teil eurer Kultur damit gewesen. Ne? Das habt ihr ja gelebt.
Ganz genau, das haben wir gelebt. Und zwar nicht nur wegen der Bezahlung, sondern...
Davon gehe ich jetzt mal aus, ja.
Aber es ist ja schön, treffen sich halt auch die Leute, genau.
Genau.
Und es war natürlich ganz wichtig, also wenn du das jetzt ein paar Jahre kriegst und dann wird dir gesagt, nö, das machen wir jetzt nicht mehr, dann hast du schon die Gefahr, dass die Leute gehen. Ne?
Na klar,
ja. Und nee, aber man hat sich dann eben darauf geeinigt, dass das einfach ein bisschen für die Amerikaner berechenbarer wird.
Genau, periodisierend.
Ganz genau, ganz genau. Und so ging das dann einfach auch noch eine ganze Zeit lang weiter.
Und so, eigentlich klingt es ja ganz gut so weit.
Ja, also ich muss auch wirklich sagen, dass das jetzt keine traumatische Geschichte war. Gut, jetzt für mich sowieso, ich meine, ich bin 2 Jahre vorher eingestiegen. Ich habe natürlich nicht so viel mitbekommen wie die anderen. Vielleicht noch eine kleine Anekdote, was Interessantes zu sagen. Also wir hatten tatsächlich im Lager Mitarbeiter, die Millionäre waren. Und zwar, weil sie schon so lange in dem Unternehmen waren, dass sie bei dem letzten Verkauf an die Faeber Elektronik, da gab es davor noch eine große, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe es immer nicht so ganz genau verstanden, wie das gelaufen ist, aber auf alle Fälle eine große Konsolidierung und Gewinnausschüttung. Und der damalige Firmenchef hat also immer gesagt, wenn du mit Glück gesegnet wirst, was auch immer, oder mit großen Finanzen, gibt es eine goldene Regel, und zwar immer 1/3 für dich selbst, 1/3 an wohltätige Zwecke und 1/3 für deine Mitarbeiter.
Wow.
Also wurde 1/3 von dieser Geschichte komplett an die damaligen Mitarbeiter ausgeschüttet im Verhältnis zu deren Zugehörigkeit zur Firma.
Respekt.
Ja, und eben halt auch die Lagermitarbeiter, weil ja natürlich die genauso für die Qualität, die den Erfolg verantwortlich waren.
Ja, aber zeigt natürlich noch mehr, wie das Werteverständnis ist. Also ich muss sagen, es klingt herausragend. Ich habe sowas wirklich auch das noch nirgends gehört. Mhm. Wobei die Drittelung natürlich auch mit den wohltätigen Zwecken und so weiter, also sehr, sehr, ja, von hohen Werten spricht.
Ja, ne? Ja. Also das war so, das habe ich jetzt also nicht selber miterlebt, sondern halt nur über Hörensagen. Aber es ist natürlich verständlich, dass die Mitarbeiter, die das erlebt haben, sicherlich auch ein bisschen ein anderes Argusauge auf diese Übernahme durch die Amerikaner hatten.
Definitiv.
Genau, aber im Endeffekt muss ich jetzt sagen, dass erstmal spürbar nicht viel passiert ist. Also in den ersten 5, 6 Jahren haben wir außer einem Video ab und zu mal zu Weihnachten vom CEO nicht viel von den Amis mitgekriegt.
Und dann war es irgendwann anders.
Und dann wurde es schleichend anders, weil natürlich die Akquisen durch die Amerikaner in Europa mehr wurden. Es wurden auch Unternehmen, die eben eigentlich direkte Konkurrenz zu uns sind, akquiriert. Dann fing es an, dass die Amerikaner gefordert haben, dass wir sozusagen dieses eigentliche Konkurrenzunternehmen zu uns in die Firma lassen und unsere Prozesse angucken lassen. Das fanden wir natürlich nicht gut. Denn in diesen Prozessen steckte ja natürlich ein sehr, sehr großer Anteil unseres Erfolges. Und jetzt sollten wir das also mit der Konkurrenz teilen.
Die ja keine Konkurrenz mehr war aus der Sicht der Amerikaner, weil ihr ja dann alles eins wurdet, oder?
Nein, eben nicht.
Okay.
Sondern das hätten sie gerne so gehabt, dass wir das so sehen. Aber
da denke ich mir.
Ja, genau. Ich habe vorhin schon das Speedboat-Modell angesprochen. Sie haben also diese akquirierten Unternehmen, die wirklich in derselben Branche und auch im selben Markt unterwegs waren, haben sie als Speedboats nebeneinander herlaufen lassen. Und der Name sagt also auch schon, ne, gucken wir mal, wer schneller ist. Mhm. Und aber wir gehören ja zum selben Konzern, also müsst ihr die über die Schulter gucken lassen.
Mhm. Neudeutsch heißt es Best Practice mit Sicherheit.
Ja, genau, richtig. Okay. Richtig, diesen Begriff haben wir auch zu hören bekommen. Etwas später, am Anfang haben sie sich noch nicht getraut, aber
ja.
Ja gut, also es war dann auch tatsächlich schwierig. Eines dieser Speedboats war nämlich ein Ableger von uns. Oh. Also der wurde von uns ausgelauncht für spezielle Produkte, die wir nicht so unbedingt ja intensiv verkaufen wollten. Das heißt, da haben wir also diese Tochter gegründet. Die wurde später natürlich wieder mitgekauft von den Amerikanern und war jetzt also direkter Konkurrent. Hatte natürlich bereits Leute da sitzen, die wussten, wie wir arbeiten, weil die wurden ja natürlich mit ausgegliedert.
Ja.
Ja, also das war eine Zeit lang tatsächlich ein bisschen ein Eiertanz.
Ja.
Gerade für den Sales, also die haben sehr geschnauft. Wir sollten im Backoffice, sollten wir quasi Verbrüderung feiern und miteinander arbeiten, um Best Practice eben rauszukriegen und auch natürlich Kosten zu sparen, ganz klar. Und im Sales draußen war also wirklich Hauen und Stechen. Also da standen wirklich teilweise die Brüder
nebeneinander.
Ein Tag nach dem anderen beim selben Unternehmen. Ja, und die Unternehmen, die Kunden haben dann also auch gesagt, öffnet, ihr spinnt wohl, wollt ihr mich hier veräppeln, ja, dass ihr hier dreimal bei mir auftanzt. Und das war natürlich nicht so gut. Das waren ein paar Jahre, nicht viele, 2-3 Jahre, die wirklich auch ein bisschen für Anspannung gesorgt haben. Und zwar gar nicht so sehr Richtung Amerikaner, sondern unter uns halt. Ne? Also die saßen dann auch teilweise im selben Bürogebäude, beziehungsweise in den Nachbargebäuden. Man hat sich in der Kantine getroffen, weil die wurde ja gemeinsam genutzt. War nicht schön. Also es ist wirklich einfach dieser Flair von dem, was ich vorhin erzählt habe, dass man miteinander gemeinsam für das gleiche Ziel arbeitet und auch jeder was davon hat und jeder sich gegenseitig wertschätzt und auch die Hierarchien eigentlich natürlich vorhanden waren und notwendig waren, aber flach und nicht sehr unüberwindbar. Also ich meine, man konnte jederzeit mit dem Geschäftsführer reden, sagen, ich bräuchte mal bitte einen Termin, können wir was besprechen, hat man gekriegt. Aha. Und diese familiäre, freundschaftliche Geschichte ist dadurch schon ein bisschen angespannt, sehr, sehr angespannt und ein bisschen verloren gegangen.
Was mich da jetzt mal interessiert ist, war die Geschäftsführung dann noch dieselbe?
Die Geschäftsführung war, ja, wann war denn da der Wechsel?
Also es kam ein Wechsel.
Es kam ein Wechsel. Puh, müsste ich jetzt lügen.
Ja, ja, war jetzt
ungefähr,
einfach nur
ungefähr in dem Zeitraum. Das ist schon, das passt schon zusammen. Ja, einfach weil halt es waren zwei Geschäftsführer, die das Ding gegründet hatten. Der erste war bereits in Rente und der zweite ging halt dann in Rente. Mhm. Ja, das muss ungefähr dieser Zeitraum gewesen sein. So 2005 rum vielleicht. Und dann bekamen wir einen Geschäftsführer, einen Franzosen, der eben in Frankreich bereits für das amerikanische Unternehmen gearbeitet hat, der aber tatsächlich sehr begeistert war von der EBV Elektronik und auch gesagt hat, ich bin jetzt euer Geschäftsführer, ich stehe auf eurer Seite. Mhm. Und das hat er auch gehalten,
muss sehr ich schön
dazu sagen.
Ja.
Aber es wurde natürlich ein bisschen schwieriger für die drunterhängenden zu sagen, wir wollen jetzt hier nicht Brüderchen und Schwesterchen spielen, sondern eigentlich ist das unsere Konkurrenz und geht nicht, dass die uns alles Gute abgucken und wir dann in die Röhre schauen. Aber da hatte der natürlich nicht ganz so offene Ohren, hat aber das aus meiner Sicht sehr gut gedeichselt, da einen bestimmten Mittelweg zu finden. Mhm. Also durch die Übernahme seiner Führung ist es dann gelungen, da ein bisschen die Spannung rauszubekommen.
Mhm. Okay.
Wobei ich auch denke, dass sich die Mitarbeiter einfach auch nach einer gewissen Zeit ein bisschen mehr und mehr damit arrangiert haben, dass sie sagen, na gut, jetzt ist es halt so, wie es ist. Mhm. Wir sind jetzt halt nun mal unsere Schwesterfirmen, wir sind zwar Konkurrenten, aber im Endeffekt arbeiten wir alle für denselben Topf, müssen wir halt. Ne? Mhm.
Okay.
Machen wir halt. Ja. Mhm. Aber das war auch eindeutig schon eine kleine Wende. Also es gab da schon Mitarbeiter, die gesagt haben, das mache ich nicht mehr mit. Wenn die auch schon in einem entsprechenden Alter sind, sind die halt einfach ein bisschen gemütlich früher in Rente gegangen. Mhm. Und die Mitarbeiter, die neu eingestellt wurden, hatten teilweise einfach auch schon ein bisschen eine andere Einstellung, klar.
Mhm. Natürlich.
Ja, genau.
Aber du bist ja trotzdem noch einige Zeit geblieben.
Ja, ja. Ja, mich persönlich, ich muss sagen, ich hatte einen extrem starken Abteilungsleiter. Der war dann zu noch späterer Zeit auch COO. Und dieser Abteilungsleiter hat unheimlich viel abgefangen. Also der hat extrem gekämpft, nicht nur für die Einkaufsabteilung, sondern auch für den Sales sogar, weil er sagt, naja, Einkauf und Verkauf ist das Gleiche. Mhm. Ja, wenn wir keine guten Preise beim Lieferanten raushandeln, dann kann der Sales auch nicht so viel Marge machen. Mhm. Und ja, also der hat wirklich sehr viel abgefangen für den Einkauf. Das heißt also, solange ich mich in diesem Dunstkreis bewegt habe, später bin ich dann auch quasi direkt an ihn berichtend zum Prozessmanagement und Projektmanagement gekommen. So lange war alles safe für mich. Also da habe ich nicht viel mitgekriegt.
Also da auch nochmal, auch da wieder, ne? Es ist eine starke Führungskraft, die deine Führungskraft war. Es war jemand, also eine gestandene Führungskraft, würde man heute sagen, ne? Die einfach gesagt hat, okay, ich verstehe, das kommt auch da wieder, eure Unternehmenswerte. Also der Sales kann nur so stark sein, wenn wir von unserer Seite auch stark sind. Wir sind ein Team, das über die Abteilungsgrenzen hinausgeht. Bis zu dem wirklich zu sagen, jetzt auch eine Mitarbeiterin wie dich zu fördern letztendlich, weil du hast ja schon, da kam ja dann auch eine Beförderung für dich, wo man ja auch sagen muss, auch wieder so die, ja, auch die Vorteile, die ich immer sage, was eine Übernahme auch mit sich bringt, zu sagen, wenn man die richtigen Leute hat, die das mittreiben, dann kann man weiterhin dort auch letztendlich die Chancen auch nutzen, die du dann ja genutzt hast. Und du hast ja auch nicht gesagt, nein, ich will diese Beförderung nicht oder diese Entwicklung nicht. Mhm. Wie war das dann für dich? Also du hast ja dann schon eben angedeutet, du hast den Dunstkreis verlassen, indem du dann diese Rolle wahrgenommen hast. Wie war es dann für dich?
Also je weiter ich den Einkauf sozusagen verlassen habe und in diesem Prozessmanagement natürlich firmenweit, teilweise auch international und teilweise auch konzernweit gearbeitet habe, habe ich mehr Einblick bekommen. Also ich habe teilweise auch an den Meetings teilgenommen, wo dann wieder mal drüber gesprochen wurde, ja wie, also wir machen jetzt hier den Prozess so und die Schwesterunternehmen anders und das kostet mehr Geld natürlich, ne, wenn man es mal so macht, weil das Lager war für alle dasselbe. Wie kann man das denn konsolidieren? Und da habe ich auch unheimlich viel gelernt, muss ich sagen. Unter anderem von diesem einen Abteilungsleiter, der in den Gremien war, von unserem französischen CEO, der inzwischen da war, was einfach so internationales Business anbelangt, dass man schon beides hinkriegt. Also ich meine, nur weil wir dieselben Prozesse haben, haben wir trotzdem noch unterschiedliche Verkäufer und vor allen Dingen auch unterschiedliche Kunden. Das hat jetzt mir unheimlich geholfen, mich so mit der Situation zu versöhnen und zu sagen, na ja, gut, pass auf, der Posten, den ich in dem Moment hatte, der war eigentlich Hilfestellung, Unterstützung für die Mitarbeiter. Das heißt, ich hatte die schöne Situation, dass ich einen relativ hohen Einfluss hatte darauf, ja, den Mitarbeitern das Leben ein bisschen leichter zu machen, durch gute Prozesse, durch Best Practice. Es war dann auch langsam so, dass man tatsächlich das eine oder andere auch von den anderen abgucken konnten, wo die halt gesagt haben, da haben wir was gut funktioniert. Insofern war das für mich, was den Einfluss von den Amerikanern anbelangt hat, spannend. Und gut, ich habe natürlich schon auch immer wieder mitgekriegt, wie unser Geschäftsführer gesagt hat, ja gut, also passt mal auf, eigentlich wollen die Amis jetzt, dass wir das und das mit den anderen gleich machen, könnte natürlich dann bei uns wieder schwierig werden mit Marge oder so, also hauptsächlich hat es natürlich auf die Marge gedrückt, nicht so sehr auf die Umsätze. Wir machen das jetzt mal so. So. Und er war ja dann später, wurde er der Europachef. Also er war dann für die gleichen Schwesterfirmen ja, zuständig. Das war natürlich nett, ne, wenn du ihn dann hast erinnern können und sagen können, sag mal, Sie haben doch da gesagt, wir machen das so und jeder muss noch seine Identität bewahren und so weiter. Und jetzt klingt das ja schon wieder anders.
Aber wie war das? Da gibt es doch diesen Spruch, was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Genau, ne?
Richtig.
Ja. Ja. Aber da merkt man auch natürlich, dass Mitarbeiter, die dann in so einer Situation sind, natürlich auch nicht vergessen. Wir haben das manchmal auch in Projekten, wenn dann die Kollegen auch aufsteigen und dann natürlich sich manche Perspektiven auch ändern, vielleicht sogar müssen. Ja. Ja. Und wenn man die dann so erinnert, natürlich gern mit einem Schmunzeln oder so, wo man dann, ja, damals in der Rolle konnte ich das und wenn sie ehrlich sind, heute jetzt dann nicht mehr. Aber durch diese Akquisition und so weiter, was du ja noch dazu erzählt hast im Vorfeld jetzt, ist es ja nochmal klar, wie wie soll ich sagen, wie gewichtiger das war, dass euer dann ja zweiter Chef sozusagen dann Europachef wurde. Ja. Und das hat ja sicherlich auch nochmal alles durcheinander gerüttelt, weil der hat natürlich auch sein Wissen und sein Know-how von euch dorthin mitgenommen. Ja.
Ganz genau.
Hat er nicht bei euch gelassen.
Selbstverständlich.
Ja.
Und ja, also das war auch schon so die Zeit, wo ich sagen muss, da hat man den Einfluss immer deutlicher gespürt, besonders an der Stelle, wo einfach Funktionen konsolidiert werden mussten. Ich meine, da hatten wir dann in der Zwischenzeit 4 Speedboats, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, wir hatten sämtliche Führungspositionen mindestens 4-mal, wenn nicht noch öfter. Mhm. Klar, je höher die Position, umso eher sagt man, da brauchen wir nur einen.
Mhm. Möge der Bessere gewinnen, oder wie heißt es?
Möge der Bessere gewinnen. Und da war es schon auch noch ziemlich lange so, dass der jeweilige EBV, Mann oder Frau, auch auf die Europaebene ging und dieser eine dann wurde. Mhm. Aber halt nicht mehr endlos. Mhm. Ja? Und zwar einfach auch deswegen, die Speedboats, die zu Beginn dabei waren, hatten alle ihren Hauptsitz in und um München. Später war das anders. Oder beziehungsweise nicht unbedingt nur München, aber zumindest Deutschland. Und später war es halt auch so, dass ja zum Beispiel die Hauptstelle von Avnet an Personalverwaltung, Personalsteuerung und so weiter, die saßen, in Belgien. Da ist natürlich dann schwer, wenn ich in München mein Lebensraum habe und klar, nicht jeder möchte wegen eines Jobs unbedingt umziehen mit seiner ganzen Familie. Aha. Da hast du dann schon gemerkt, gut, jetzt sind halt dann eher die da auch in Belgien arbeiten, diejenigen, die auch entsprechend diese Positionen bekommen. Da wurde es dann etwas vermischter. Ich habe das aber ehrlich gesagt gar nicht als so furchtbar schlimm empfunden, weil natürlich auch die EBV ihre Schwächen hatte. Dieses System mit flachen Hierarchien und freundschaftlichen Umgang hat auch Nachteile. Ja? Wenn es halt einfach Situationen gibt, in denen man einfach mal einen braucht, der hinsteht und sagt, so bis hierher und nicht weiter, jetzt ist aber mal Schluss. Mhm. Bis hin dazu, sich auch gerne mal von Mitarbeitern zu trennen, die halt einfach nicht mehr wirklich reinpassen oder auch nicht wirklich performen oder einfach Konflikte schüren. Da war jetzt das freundschaftlich-familiäre nicht besonders hilfreich. Mhm. Und da kam dann also Einfluss aus USA beziehungsweise aus Belgien, wo man sagt, ja, ne, nebst Betriebsrat, den also die Firma EBV noch nicht mal mit 1000 Mitarbeitern hatte, weil nicht notwendig. Mhm. Aber alle anderen Schwesterfirmen hatten einen. Und überhaupt mit dem Betriebsrat umzugehen von Management-Ebene und diese Geschichten. Also das, ja, musste einfach auch ein bisschen gelernt werden und musste, ja, sich dran gewöhnt werden und so weiter. Und da habe ich es als positiv empfunden, dass der Einfluss von der Mutter, vom Mutterkonzern da ein bisschen rüberschwappte. Ich sage jetzt mal das Bodenpersonal, also die Leute, die wirklich direkt in der Operation, im operativen Bereich tätig waren, die haben davon nicht so furchtbar viel mitgekriegt. Also das hat sich abgespielt eben auf den Ebenen vom mittleren bis oberen Management und das ging, glaube ich, nicht durch. Ja, also da hat man dann angefangen, das war jetzt so um die 2008, 9, 10, so in den Jahren, da wurde dann der Einfluss wirklich stärker. Aha. Da hat man dann auch gemerkt, okay, pass auf, also die Buchhaltung, Personalbuchhaltung, die wurde damals halt dem Kollegen unterstellt, der von der EBV eigentlich kam. Aber es gab nur noch eine Personalbuchhaltung, was einfach auch Sinn macht.
Ja, klar.
Aber halt nicht schön ist für diejenigen, die dann gesagt kriegen, wir brauchen dich nicht mehr.
Zumindest ja, nicht mehr definitiv.
Ja, genau. Und da haben wir also, glaube ich, zum ersten Mal das überhaupt so ein bisschen mitbekommen aus Mitarbeitersicht, dass sich da was geändert hat. Ja. Also das waren die Geschichten, wo dann wirklich stärker eingegriffen wurde.
Ja.
Und der nächste Bereich war dann der IT-Support, was total Sinn macht. Jetzt hatte die EBV jahrelang, jahrzehntelang ein eigenes ERP-System, selbst gebastelt, von der eigenen IT gepflegt, auf die User maßgeschneidert. Mhm. Auch das hat Vor- und Nachteile. Mhm. Und natürlich besonders viele Nachteile aus Management-Sicht, weil Kosten zwar immer noch billiger als SAP angeblich, hat es damals geheißen, ich weiß es nicht, war nicht zu tief drin. Aber die anderen arbeiteten eben mit SAP und ja, dann hat halt SAP den Prozess vorgegeben. Ne? Aha. Genau, und das war dann also die nächste Abteilung, die konsolidiert wurde. Zum einen die Administratoren, die den Kollegen geholfen haben, zum anderen aber eben auch die Programmierenden, die dieses ERP-System gepflegt haben. Ich meine, auch das SAP brauchte ja Programmierer, die immer wieder mal personalisieren. Aber das war halt natürlich eine ganz andere Nummer. Und das habe ich eben damals stärker mitbekommen, weil ich da das Prozessmanagement mitgemacht habe und immer wieder Kontakt hatte mit den Programmierern. Und das war, also da war ein enormer Druck von USA. Mhm. Also da hast du wirklich mitgekriegt, eigentlich reden die jeden Monat wieder über das Gleiche. Dass also die EBV-IT, die Programmierenden und der Rest der Welt tatsächlich, ja, sich doch mal überlegen sollten, wie sie das hinkriegen mit weniger Personal und so weiter und so fort. Mhm. Und das hat man dann deutlich gemerkt, einfach auch, es wurde halt alles langsamer umgesetzt und so weiter.
Verstehe.
Ja.
Ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, ne? Aus, nenne ich jetzt mal, diesem familiären Kollegenumfeld wurde dann ja nach und nach das hat sich ja sicherlich auch verändert. Ich meine, wenn Kollegen gehen, dann nimmt es einen natürlich auch mit. Manchmal kommen aber dann auch neue. Das heißt, ihr wurdet ganz schön, was das angeht, sicherlich auch, will jetzt nicht gleich sagen, durchgerüttelt, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Ich würde jetzt auch mal sagen, meine erste Frage jetzt einfach vielleicht auch dahingehend, das Prozessmanagement hast du dann sicherlich ja nicht nur für euch gemacht irgendwann, sondern für alle, oder war da deine Stelle nicht betroffen?
Das war, ja, das war ein Aspekt, wo es mir mit der Firma nicht gut ging. Mhm. Das heißt, an der Stelle, wo umgebaut wurde, dass das für alle Speedboards gemacht werden sollte, bin ich raus aus dem Prozessmanagement. Mhm. Habe ich dann gewechselt in die Personalabteilung und hatte dann dort auch zwar ein prozessintensives Projekt, eine neue Software zu integrieren, die eben damals schon für die gesamte Personalabteilung dann genommen wurde. Aber das eigentliche Prozessmanagement, was ich unter diesem Einkaufsleiter, später COO, angefangen habe und getrieben habe, das war nur für die EBV. Es war tatsächlich nur für die EBV, war einfach auch stark abhängig von dem ERP-System. Es gab ein Projekt, was natürlich alle betraf. Das war der Neubau des Lagers. Also das wurde neu gebaut und modernisiert mit Robotern und allem Möglichen. Und nachdem wir ja alle ein Lager nutzten, mussten wir da auch alle miteinander unsere Prozesse dranhängen. Das war also ein weltweites, naja, ja, weltweit mit USA-Projekt. Aber ansonsten waren meine Prozessprojekte alle EBV-intern.
Okay.
Und ich war dann betroffen, allerdings war das gar nicht so sehr von den Amis getrieben, sondern das war eigentlich eher, sage ich mal, der Versuch von unserer Geschäftsleitung, hier noch eigenständig zu bleiben, beziehungsweise dann die Führung zu übernehmen im Thema Prozessmanagement. Und da, ja, da ist dann einfach nicht ganz so schön mit mir umgegangen worden, habe ich jetzt, sage ich jetzt mal so. Ich meine, es sind immer verschiedene Seiten und so weiter, aber das war also eine Art und Weise, da vorzugehen, die mir nicht mehr wirklich entsprochen hat.
Und definitiv ja auch nicht mehr dem, was das Unternehmen ursprünglich mal gelebt hat, ne? Also in dem alten Unternehmen, also diesem Ursprungsunternehmen, das da gemeinsam auf Sardinien war, da wäre das nicht so
vorgekommen.
Damit
hat es nichts mehr zu tun, ja, genau. Richtig.
Ja.
Und das, ja, war eben, wie gesagt, tatsächlich gar nicht unbedingt nur durch die Amerikaner, sondern eben auch durch den damals verantwortlichen EBV-Manager, aus meiner Sicht nicht besonders gut. Mhm. Und hatte dann also eine Wendung genommen, wo ich einfach sage, da mache ich nicht mehr mit.
Ja.
Und habe dann eben einen guten Platz für mich in der Personalabteilung gefunden, damals ja dann schon einfach öffnet war. Mhm. Also ich hatte zwar noch einen EBV-Vertrag, war auch EBV-Mitarbeiterin, aber war schon auf öffnet-Ebene dann untergebracht.
Und auch da zieht sich ja wieder durch, ne? Die Führungskraft jetzt in dem Fall, wo du sagst, damit kann ich mich nicht mehr identifizieren, die Art und Weise, was hier jetzt passiert. Und aber dann auch zu sagen, proaktiv zumindest nochmal im, glaube ich, ersten Schritt dann zu sagen, okay, ich möchte ja trotzdem Teil des Ganzen bleiben, also von Leib und Seele nach wie vor verbunden mit dem Unternehmen.
Genau.
Weil andere wären ja vielleicht gegangen.
Ja, genau. Richtig.
Ja.
Richtig. Ja, und dann ging das noch eine Weile. So 2 Jahre etwa. Und ich muss auch im Rückblick zugeben, also ich hatte dann einfach auch gesundheitlich zu kämpfen. Und im Rückblick muss ich zugeben, dass ich da wohl auch an einem Projekt beteiligt war. Ich denke, ich habe mich damit übernommen. Mhm. Und zwar war das wirklich einfach auf personaler Prozesse und Personal-Know-how. Ich habe zwar immer gesagt, ein Projektmanager muss nicht zu sehr im Thema drin sein. Eigentlich muss ich keine Ahnung von dem Thema haben. Aber die Rolle des Projektmanagers wird halt auch unterschiedlich gelebt. Und ich hatte einfach nicht genug Fachwissen dafür. Habe aber dennoch versucht, mit Engagement und so weiter, das trotzdem hinzubekommen. Aber letzten Endes habe ich mir da die Zähne ausgebissen. Und hatte auch vorher eben schon gesundheitlich Probleme. Und da bin ich eben auch gesundheitlich dann einfach ausgefallen. Für längere Zeit. Und habe dann im Krankenstand mitbekommen, was da so passiert, durch meinen damaligen Chef. Und es war wirklich interessant. Ich bin im Juni 2016 ausgefallen. Ja. Und im Juli 2016, stimmt das jetzt? Ja, im Juli 2016 kam also die Nachricht, dass in USA die Geschäftsführung gewechselt hat. Also die oberste, die Konzernführung. Und da gab es eben dann auch schon E-Mails, die ich damals natürlich im Krankenstand noch gelesen habe mit meinem Arbeitslaptop und so weiter, die ganz massiv und ganz eindeutig und völlig kompromisslos mitgeteilt haben, dass also binnen der nächsten 3 Monate nur noch die Salesforce EBV Elektronik heißen darf und alles andere ist hiermit ab sofort eröffnet. Und das war natürlich die denkbar schlechteste Art und Weise, ne, nach 16 Jahren dann daherzukommen und zu sagen, wisst ihr was, Leute, nö, ich bin jetzt jemand anders, ihr habt zwar da Versprechungen gekriegt, aber es interessiert mich nicht. So hat er es natürlich nicht in dem E-Mail geschrieben, aber das kam darüber. Und ab jetzt seid ihr rot und nicht mehr blau, also rot ist die Öffnet-Farbe, blau ist EBV. Und da habe ich also noch mitbekommen von außen, dass sowohl mein damaliger Einkaufsleiter, der so für uns gekämpft hat, als auch verschiedene Sales-Manager natürlich gegangen sind. Wichtige, wirklich wichtige, langjährige Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen, Customer Support, Supplier Support, Einkauf und so weiter, die wirklich Schlüsselfiguren waren, waren innerhalb von wenigen Monaten einfach weg, weil sie das so wollten. Nee, da mache ich nicht mehr mit. Ich denke, dass das auch tatsächlich gewünscht war von demjenigen, der das so getrieben hat, weil diese Personen waren anstrengend. Sobald die einen Platz räumen, der entweder sowieso wegfällt oder der ja halt dann besetzt werden kann mit einem von mir ausgesuchten Spieler, schon habe ich einfach eine Wende geschafft, die vorher nicht möglich gewesen wäre. Ob diese Wende jetzt gut oder nicht gut für das Unternehmen ist, kann ich nicht beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, dass es nicht gut war für die altgedienten Mitarbeiter der EBV. Es sind auch viele, viele Kollegen aus dem Nicht-Management-Bereich sind gegangen, weil sie einfach sagen, das entspricht mir nicht mehr. Viele, die vielleicht noch ein paar Jahre zur Rente gehabt hätten und gesagt haben, nee, das mag ich nicht, mir nicht mehr antun. Aber auch Junge, also die wirklich gesagt haben, nee, da finde ich jetzt auf dem Arbeitsmarkt was Besseres. Und 2016 war es nicht ganz so einfach, so wenn ich mich richtig erinnere. 16, 17 war es nicht ganz so. Ja, und da ist also ziemlich viel passiert. Das war dann tatsächlich so das, was man eigentlich vielleicht schon in den Jahren 2001 oder 2 erwartet hätte. Das passierte dann 10 Jahre später. Ja, und das war dann aber auch tatsächlich, nachdem mein letzter Chef dann inzwischen auch rauskomplimentiert wurde aus dem Unternehmen, habe ich auch keine Informationen mehr. Ich habe dann noch mit den Personalern ab und zu telefoniert gehabt, aus persönlichen Gründen, die noch berichtet haben, die auch natürlich während Corona-Pandemie ja im Homeoffice saßen. Ne? Die sagen, ja, man kriegt jetzt überhaupt nichts mehr mit. Also das hat natürlich zusätzlich Schwierigkeiten bereitet, dass du dann zu den Kollegen kaum noch Kontakt hattest. Ja, und das war dann mein Ende. Also das Ende, was ich sehen kann bei der Geschichte. Weiter hatte ich jetzt also keinen Einblick. Ja, also irgendwie mit ein paar Leuten hatte ich noch gesprochen und alle haben gesagt, die EBV gibt es nicht mehr. Obwohl die Salesforce wohl noch so heißt, aber das hat anscheinend nichts mehr mit dem zu tun, was es mal war.
Ja, und du bist ja dann letztendlich auch gegangen. Ja. Aber dennoch, wenn du so berichtest, merkt man ja schon, du bist die Reise mitgegangen. Du warst würde ich jetzt mal sagen, neugierig darauf, was passiert. Du hast auch Chancen wahrgenommen, das hast du mir auch im Vorgespräch schon gesagt, dass du auch viele Weiterbildungsmöglichkeiten hattest und auch die Entwicklungschancen auch immer ergriffen hast. Mhm. Aber für dich war ja dann an einem gewissen Punkt dann wirklich der Punkt zu sagen, okay, wie auch bei vielen deiner Kollegen, da geht es nicht mehr weiter. Und ja, also vielen lieben Dank, dass du da so einen intensiven Einblick gegeben hast. Also insbesondere, also als du so am Anfang so erzählt hast, habe ich gedacht, oh, das wäre so ein Unternehmen gewesen, da hätte ich auch gern mal gearbeitet. Ein wirklich tolles Wertesystem, das du erfahren durftest in deiner Zeit dort und sicherlich dann auch natürlich sehr bei dir angedockt hat, ne? Wirklich, wir sind alle ein Team und wir leben das auch wirklich, die sehr ethische Führung, die dann auch historisch bewiesen hat, dass es nicht nur auf, wie dann bei den Amerikanern irgendwann so an der Wand hängt, das ist unser Code of Ethics oder sowas.
Ja, Code of Conduct.
Genau, oder so. Und ich denke, ja, das ist wirklich, also mich bewegt die Geschichte einfach deshalb, weil sie sehr untypisch ist. Also ich erlebe es anders, da geht es alles mit dem, ein bisschen mit dem Zeitraffer sozusagen.
Ja, genau.
Aber ich glaube, gerade deshalb ist es sicherlich auch für die Hörerinnen und Hörer jetzt so interessant, dir da auch zu folgen, weil es gibt Unternehmen, da passiert es in anderthalb Jahren, das, was bei euch in so vielen Jahren passiert ist.
Richtig, ja.
Und gerade das muss man halt wissen. Es heißt nicht, dass es immer schlechter wird. Auch du hattest ja Schritte, wo du sagst, du hast Chancen gehabt, die hättest du vorher im alten Unternehmen so nicht gehabt, beziehungsweise du hast auch viel dazugelernt. Von dem her, ja, hoffe ich, dass die Hörer da viel mitnehmen und einfach so ein Einblick ist total wertvoll, weil man sich das ganz oft nicht vorstellen kann. Übernommen werden nur die anderen. Man selber hat ja da keine Berührungspunkte damit. Und ja, wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass du da hinter die Kulissen geschaut hast mit mir, einfach, ja, weil sich sonst wirklich keiner getraut hat. Also da nochmal ganz, ganz lieben Dank.
Sehr
für deine Zeit, für deine Einblicke. Und ich bin gespannt, was und ob die Hörer dazu Fragen haben. Gerne wie immer an die podcast@thebridge-online.com. Und ja, dann bleibt mir dir noch einen schönen Nachmittag zu wünschen, weil es Nachmittag werden wir aufnehmen.
Vielen Dank.
Und schon mal ein schönes Wochenende. Vielen lieben Dankeschön. Dank, dass du da warst, Daniela.
Das wünsche ich dir auch und vielen Dank für diese nette Erfahrung.
Danke dir. Du auch. Tschüss.
Buchen Sie jetzt ein Mentoring mit Judith Geiß. Egal ob als Mitarbeiter, Führungskraft oder Team. In einem individuell auf Sie zugeschnittenen Mentoring erhalten Sie wertvolle Tipps und Hinweise, wie Sie sicher durch die Zeiten der Veränderung kommen. Schauen Sie vorbei auf thebridge-online.com/mentoring. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.